Am Anfang des Jahres haben wir uns ja zusammen mit unserem Haustechniker Jens Klötzer vom Tourmagazin auf eine Reise begeben. Wir begleiten nämlich das Kraftpaket Krafti auf seinem, ja, vielleicht ein bisschen abenteuerlichen Weg, einmal komplett durch den Fahrradantrieb. Dabei beobachten wir, was unterwegs so mit Krafti passiert. Und es geht natürlich um die Physik des Fahrradantriebs.
Krafti ist ein Kraftpaket, das 200 Newton groß ist. Es entspricht also der Kraft, die 20 Kilogramm auf einem Pedal in einen Fahrradantrieb einleiten. Wir haben schon festgestellt, aus diesen 200 Newton können ganz schön große Kräfte werden, zum Beispiel in den Kugellagern eines Pedals. Auf der ersten Etappe sind wir mit Krafti durch Schuh und Pedal gereist. Im zweiten Teil ging es durch Kurbelarm und Kettenblatt. Und nun haben wir einen besonders spannenden Reiseabschnitt vor uns. Einmal durch die Kette nach hinten Richtung Hinterrad. Da fehlt uns eigentlich nur noch der Reiseleiter und da ist er schon. Hallo Jens Klötzer vom Tourmagazin, willkommen im Studio.
Na, hallo Antritt.
Jens, so eine Kette, mit der es Krafti jetzt zu tun bekommt, die besteht ja aus ziemlich vielen Teilen. Allerdings sind es nur wenige unterschiedliche Teiletypen. Was haben wir da verbaut?
Ja, wir haben im Grunde vier verschiedene Teile, mit denen wir es zu tun haben. So eine Kette besteht aus Laschen, das ist das, was man von außen sieht, womit die Glieder miteinander verbunden sind. Wir haben Bolzen, die für quer durch diese Laschen gehen und die Glieder zusammenhalten. Und wir haben Rollen. Diese Rollen sind um die Bolzen drumherum und das sind die, die sich quasi zwischen die Zähne legen und die Kraft übertragen.
Und es waren jetzt nur drei verschiedene, Laschen, Bolzen, Rollen?
Genau, bei den Laschen gibt es zwei verschiedene. Da gibt es Außenlaschen und Innenlaschen. Genau, das sind die breiteren und schmaleren Teile der Kette.
Und die unterscheidet man tatsächlich dann auch?
Die unterscheidet man auch, weil die unterschiedlich geformt sein müssen, genau.
Und manchmal, wenn es ganz verrückt wird, da gibt es noch ein anderes Teil, ein Kettenschloss. Gibt es aber nicht an jeder Kette und können wir, glaube ich, für unsere Besprechung hier einfach rauslassen, oder?
Oder als Lasche betrachten
Betrachten das als Lasche, damit wir da nicht noch extra auf diesen Teil eingehen
müssen. Eine bewusste Vereinfachung.
Ja. Ja. Ja, oder wir können vielleicht, wir können das gleich abräumen. Wir können ja sagen, was ist die Aufgabe so eines Kettenschlosses?
Ja, dann kann man sie auseinander machen, ne? Wenn man sie putzen will oder wechseln will oder irgendwie sonst irgendwas am Fahrrad machen will, weil sonst ist das ein zusammengeschlossenes Konstrukt.
Und schließen kann man sie logischerweise auch damit.
Natürlich, ja.
Genau. Dann würde ich sagen, haben wir die Teile geklärt, haben auch gesagt, worüber wir jetzt nicht zu intensiv reden wollen. Aber was mich natürlich interessieren würde, was ist denn die Aufgabe einer Kette? Und ich nehme an, diese Rollen haben damit vor allen Dingen was zu tun.
Ja, genau. Also die Hauptaufgabe ist, die Kraft, die wir ins Pedal mal gesteckt haben, irgendwie ans Hinterrad zu bringen. Das ist der weiteste Weg am Fahrrad, von der Kurbel vorne hinten aufs hintere Ritzel. Und dafür ist die Kette zuständig. Das ist die Hauptaufgabe, dafür zu sorgen, dass sich das Hinterrad dreht, wenn ich es ins Pedal trete. Es gibt noch so ein paar Nebenaufgaben, vor allen Dingen bei einer Schaltungskette, die jetzt die Ritzel oder die Kettenblätter auch wechseln muss. Die muss auch so ein bisschen flexibel in seitliche Richtung sein, damit sie sich da bewegen kann. Aber das ist im Grunde nur ein Nebenaspekt. Die wichtigste Aufgabe der Kette ist, die Kraft nach hinten zu übertragen.
Und da wir ja auch am Anfang mal gesagt haben, wir sprechen hier von einer Schaltungskette, würdest du sagen, die Fähigkeit zur Schaltung, also zum Eingriff in ein anderes Ritzel. Ist das auch noch quasi eine Aufgabe so einer Kette oder wirst du sagen, diese seitliche Beweglichkeit ist eigentlich schon das?
Kommt drauf an, wofür die Kette gebraucht wird. Ja, wenn sie auf einer Kettenschaltung läuft, dann ist es wichtig, dass sie seitlich beweglich ist, weil sonst hakt es und springt es. Wenn die auf nur einem Gang läuft, zum Beispiel bei einer Nabenschaltung oder bei einem Einganggangfahrrad, dann ist diese seitliche Bewegung nicht wichtig und mitunter auch gar nicht gewünscht. Ja, so eine Kette läuft, ist stabiler und verschleißfester, wenn sie seitlich nicht beweglich ist.
Also wenn man es jetzt mal ein bisschen abstrakter sagt, die hat eigentlich eine sehr dienende Funktion. Die macht nichts, sondern die überträgt nur, oder?
Ja, so könnte man das beschreiben, ja.
Ich bin mir da nicht sicher. Also ich habe hier ein Skript geschrieben mit vielen Fragen. Also und wenn, würde ich sagen, ist es ein sehr dienender Diener. Also das ist eigentlich schon...
Ja, vielleicht können wir das ja am Ende nochmal zusammenfassen.
Es passiert natürlich einiges.
Es passiert einiges. Ja. Wenn wir uns das jetzt anschauen, was da passiert, würde ich vorschlagen, wir gehen nochmal ganz kurz zu dem Punkt, an dem wir in der letzten Ausgabe aufgehört haben. Denn da haben wir Krafti ja fast bis in die Kette geschickt. Denn wir haben festgestellt, dass am Kettenblatt nicht alle Zähne, auf denen die Kette aufliegt, die gleiche Kraft übertragen. Kannst du zum Einstieg bitte nochmal kurz wiederholen, warum das so ist?
Ja, die Kette sollte idealerweise genau zwischen die Zähne passen. Dann wären alle Zähne im Eingriff oder zumindest alle Zähne, wo die Kette drauf liegt, und die Kraft würde sich gleichmäßig übertragen. Das ist aber maximal im absoluten Neuzustand der Fall, dass die Kette genau auf die Zähne passt. Durch Verschleiß wird sie länger und dadurch passt sie nicht mehr hundertprozentig. Und das führt dann dazu, dass immer nur die ersten Zähne die meiste Last übertragen und das dann sukzessive nach hinten hin abnimmt und die Zähne, die zuletzt im Eingriff sind, eigentlich darüber die Kette nur noch abläuft. Da ist fast keine Last mehr drauf.
Auch auf die Gefahr, dass Gerolf mir jetzt den Kopf abreißt, weil ich nochmal eine Verständnisfrage habe. Aber ist das so der Grund, warum es auch manchmal nicht nur runde Kettenblätter gibt, sondern eben auch anders geformte, weil man dann denkt, man hat dann einen effektiveren Zugriff oder so?
Es hat mit den Zähnezahlen oder dem Verschleiß weniger was zu tun, sondern mit den Hebelverhältnissen. Also du sprichst auf so ovale Kettenblätter an. Ja. Die sind meistens hochoval, wenn die Kurbel im waagerechten Zustand ist. Und das soll im Grunde dazu führen, dass man eine etwas größere Übersetzung an dem Punkt hat, wo man die meiste Kraft in das Pedal einbringt. Und an den Todpunkten, über die haben wir in der letzten Sendung auch schon gesprochen, da eben eine entsprechend kleinere Übersetzung eingreift. Ob es was bringt, wird noch diskutiert. Da scheiden sich die Geister, aber es gibt einige Profis, die drauf setzen, ja.
Aber weniger als noch vor 5 Jahren,
ja? Weniger als noch vor einigen Jahren, ja.
Ja. Ja. Christian, ich würde dir nie einen Kopf abreißen. Ohne Kopf kein Podcast.
Das stimmt.
Das ist ganz einfach. Ja. Das machen wir hier nicht. Jetzt stellen wir uns mal vor, Krafti wird also an nicht allen Zähnen des Kettenblatts, auf denen die Kette aufliegt, sondern an den oberen Zähnen, da wo wirklich ein Kraftschluss, ist das ein Kraftschluss? Oh Gott, mir fallen hier wieder so, ja, okay, er nickt, zum Glück müssen wir das nicht klären. Krafti wird also in die Kette eingeleitet. Was passiert dann mit ihm?
Also aus Krafti wird zuerst mal wieder Druck, ja, zwischen Zahn und Rolle, dann zwischen Rolle und Bolzen, zwischen Bolzen und Lasche. Und in der Kette wird aus Krafti wieder eine Kraft, nämlich eine Zugkraft. Ja, das aus dem Moment, das wir in der Kurbel hatten, in die Kette geht und geradlinig dann nach hinten geht.
Können wir diese beiden Größen spezifizieren, ohne dass wir einen Taschenrechner rausnehmen?
Ja, also wir hatten ja gesagt, dass wir mit ungefähr 20 Kilo vorne ins Pedal treten.
200 Newton,
genau. Ja, genau. Wir haben dann die Hebelverhältnisse. Die Kurbel ist ein bisschen länger, als das Kettenblatt an Durchmesser hat. Also wird die Kraft ein bisschen größer. Ich schätze mal so 30, 35 Kilo Zugkraft haben wir da in der Kette. Für so eine schmale Kette klingt es viel, aber die halten bis zu 1 Tonne aus.
Ja, das ist die
eine
Kraft.
1 Tonne?
Ja, bis ein, also so ein Auto, so ein kleines, kann man dranhängen, ohne dass die Kette reißt.
Ja, das ist, also wir werden es ja noch mit Größen zu tun haben, Christian. Also du wirst verblüfft sein.
Ja, meine Ketten im Gehirn rattern auf jeden
Fall. Ja. Das ist jetzt die Zugkraft und du hast ja eben auch gesagt, Druck liegt natürlich auch vor. Ich habe da schon wieder die Vermutung, wenn ich mir so eine Kette vorstelle und so, oder so ein Zahn an meinem Kettenblatt, ja, 12-fach Antrieb, das ist schon sehr schmal. Da ahne ich doch gleich, dass der Druck schon wieder ziemlich hoch ist.
Der Druck wird steigen, ja, der Druck wird sehr hoch. Also vor allen Dingen in den sehr kleinen Kraftübertragungsflächen in der Kette. Am größten dürfte er sein zwischen Lasche und Bolzen. Die haben da zwar noch mal so einen Kragen, die Laschen, wo der Bolz ein bisschen mehr Auflagefläche hat, aber dort wird die Fläche am kleinsten sein und der Druck entsprechend am größten.
Weil, damit man, wenn man das jetzt hört, man das vor Augen hat, also ja, der Bolzen ist das, was man, wenn man die Kette von der Seite anguckt.
Auf die Stirnseite guckt in dem Moment, ja.
Ja, also ich gucke von der Seite auf meinen Antrieb und der Bolzen ist dann quasi dieser kleine Punkt in der Mitte von den Laschen, da wo die Außen- und die Innenlasche übereinander liegen und dann dieser...
Ganz genau.
Dieser Stift und dann liegt ja der Druck, wenn ich mir das richtig vorstelle, und sag mir bitte, wenn ich das falsch mache, liegt ja der Druck auch nicht auf der ganzen Oberfläche des Bolzens an, sondern wahrscheinlich eher an der einen Seite, von der die Kraft kommt.
Also er liegt einmal in der Mitte an, wo die Rolle drauf drückt, ja, die nämlich die Kraft vom Zahn überträgt, und in der Kette liegt er dann an den äußeren Enden des Bolzens, wird er übertragen in die Laschen und dann von Lasche weiter nach hinten.
Wird da der Bolzen etwa auch gebogen?
Ja. Na klar wird er gebogen, aber halt nicht so viel, dass es irreversibel ist. Also der biegt sich natürlich wieder zurück. Die Kette wird ein kleines Stückchen weit gelenkt und im Laufe der Zeit wird der Bolzen aber auch abgeschmirgelt. Das ist dann der Verschleiß der Kette. Ja, da wird sie immer ein bisschen länger, weil die Bolzen schlanker werden.
Und zum Verschleiß kommen wir noch. Physik ist bei mir eine Weile her, der Unterricht. Aber das heißt, wir haben dort eine elastische Verformung in dem Bolzen.
In den Laschen auch, ja.
Und in den Laschen, also wird dort Arbeit verrichtet? Und gibt es dann sowas dann, weil wenn du sagst, das wird gebogen, dann ist das ein Biegemoment, oder?
In dem einzelnen Bolzen, ja klar. Ja.
Das heißt, es muss auch materialmäßig so sein, dass es auch wieder zurück sich verformt.
Ja, stabil genug, damit man die nicht wie Kaugummi in die Länge zieht und die dann so bleibt. Ja.
Und das heißt aber, auch mal jetzt ganz doof zusammengefasst, von einem Kettenglied zum anderen wird dann diese Kraft übertragen.
Genau. Also wir haben zwei Trumms, sagt man. Also wir haben den oberen Teil der Kette, wo die Last übertragen wird.
Wie sagt
man? Der Lasttrumm.
Trumm, okay.
Ja, und es gibt einen Leertrumm. Das ist der unten läuft am Fahrrad, wo eben keine Last übertragen wird, sondern die Kette eigentlich nur zurückläuft. Mhm. Der läuft lastfrei, deswegen sagt man Leertrumm. Da passiert natürlich nicht so viel wie oben.
Und oben ist dann das Lasttrumm, oder was?
Richtig,
ist das?
Okay. Ja. Das wäre der Fachbegriff dafür.
Leertrumm und Lasttrumm. Mhm. Wie so ein Förderband eigentlich.
Ja, ist es ja auch im Grunde.
So, und jetzt wird dort, also, und wir sind noch nicht bei dem größeren Einfluss, aber wir sind noch bei dieser Biegung, weil du die eben erwähnt hast. Da wird ja dann auch, wenn sowas gebogen wird, wird ja auch Arbeit verrichtet, ne? Ganz wenig.
Ja, Arbeit wird die ganze Zeit verrichtet.
Ich frage jetzt mal ganz platt, das steht auch nicht im Skript, dass wir darauf kommen, auf diesen Biegemoment. Da habe ich gar nicht mit gerechnet, aber entsteht da Wärme?
Nee, Wärme entsteht da nicht. Also es wird verbogen und es biegt sich halt wieder zurück, wenn die Last weggeht. Ja.
Und deswegen entsteht keine Wärme,
weil es eine elastische Verformung ist, genau. Ja. Zur Wärme kommen wir aber sicher auch noch.
Entsteht etwa an anderen Stellen an der Kette Wärme?
Aber ja, absolut. Ja. Also wir haben es bei der Kette halt mit dem ersten wirklich verlustträchtigen Teil auf unserem Weg auf die Straße zu tun. Und auch wenn es da noch nicht viel ist, also so eine Kette spricht mal von einem Wirkungsgrad je nach Zustand zwischen 95 und bis zu 98%. Also es sind nur wenige Prozent, die hier verloren gehen. Aber die Reibung, vor allen Dingen die zwischen den Laschen entsteht und zwischen den Bolzen und Rollen entsteht, die führt zu Verlusten im Antriebsstrang und die werden in Wärme umgewandelt.
Das hast du ja beim letzten Mal hast du schon angedeutet, dass es hier möglicherweise Verluste geben wird, jetzt wenn wir über die Kette reden. Jetzt hast du schon gesagt, dass es so ist. Kannst du erklären, warum da diese Verluste entstehen? Also was ist die Reibung?
Ja, reiben Teile aufeinander, weil sie, ich sage mal im Grunde, nur schlecht gelagert werden können. Also wenn wir ein reibungsarmes Lager haben wollen, verwenden wir meist Kugellager, wo sich die Teile nochmal auf Kugeln drehen.
Wie in der Pedalachse.
Wie in der Pedalachse
und im Tretlager.
Oder im Tretlager, genau. Damit die Reibung eben gar nicht erst entsteht, sondern die Teile aufeinander abrollen und nicht aufeinander reiben.
Wo wir auch gesagt haben, da entsteht sozusagen fast gar kein Verlust. Erstmal zugespitzt.
Genau. Ja. Mhm. Ja, und so eine Kette ist jetzt dafür halt viel zu klein und zu fitzelig. Da setzt man auf Gleitlager oder Gleitreibung. Das heißt, die Teile reiben direkt aufeinander, Metall auf Metall, sind aber gut geschmiert. Das heißt, gefettet und geölt. Das ist in dem Moment sehr wichtig. Trotzdem ist die Reibung sehr viel höher, als wenn wir ein Kugellager hätten. Und diese Reibung führt zu Wärme. Das wird nicht so viel, dass man es merkt. Also man wird sich nicht an der Kette verbrennen oder das irgendwie spüren. Aber Reibung führt zu Wärme und die wird in die Umgebung abgegeben und ist dann für uns weg.
Ich vermute, im Umkehrschluss oder andersrum betrachtet, ist das ein Teil des Geheimnisses von Kugellagern? Dort entsteht sowas wie Rollreibung, oder?
Genau, also ich würde es nicht als Geheimnis bezeichnen.
Für dich ist natürlich ein offenes Buch. Für dich ist das alles klar, für uns nicht.
Deswegen wurden Kugellager erfunden. Aber genau, dieses Rollen auf den Kugeln, das verringert die Reibung natürlich massiv.
Das heißt, in einer idealen Welt würde so eine Kette aus ganz vielen kleinen Kugellagern bestehen? Also wäre jetzt ein rein hypothetisch.
Rein hypothetisch würde ich vielleicht sogar Walzenlager verwenden, die noch ein bisschen stabiler sind.
Und dann wäre weniger Verlust. Aber es ist praktisch kaum umzusetzen.
Praktisch nicht umzusetzen, ja.
Und jetzt stelle ich mir diese Grenzfläche vor und diesen Unterschied. Ne? In einem Kugellager, dann rollt die Kugel, also die rollt auf etwas, auf so einem Konus oder auf irgendwas.
Auf einer
Lauffläche, genau. Ja. Und hier, du hast gesagt, das ist wie ein Gleitlager und wie viele verschiedene Gleitlager. Die Laschen zum Beispiel, die verschieben sich zueinander.
Genau, wir haben mehrere Stellen, wo es aneinander reibt. Zwischen Außenlasche und Innenlasche. Wenn die Kette irgendwo umgelenkt wird, dann werden die Laschenflächen aneinander reiben. Wir haben zwischen den Rollen und den Bolzen, die Rollen sitzen ja locker auf den Bolzen und drehen sich auch mit. Auch da geschieht eine Reibung und wir haben natürlich noch eine Reibung zwischen den Laschenöffnungen und den Bolzen selbst.
Das bedeutet, wenn ich dich richtig verstehe, wir haben ja vorhin gesagt, wenn wir das Kettenschloss weglassen, haben wir vier verschiedene Bauteiltypen in so einer Kette, Außenlasche, Innenlasche, Bolzen, Rolle, dass an allen diesen Reibung auftritt.
Ja.
Okay,
ja.
So. Und jetzt komme ich zu einer der Zahlen, die ich beim letzten Mal im Kopf hatte, die ich so wahnsinnig finde. Ich habe nämlich, bevor wir jetzt hier uns im Studio getroffen haben, habe ich extra nochmal nachgezählt an meinem Rennrad.
Händisch?
Händisch, naja, ich habe mich und ich habe Hilfsmittel.
Okay.
Also ich habe dann, egal. Ich habe nicht alle Teile gezählt, aber ich habe die Außenlaschen gezählt. Es sind 108 Außenlaschen. Mhm. Damit sind es auch 108 Innenlaschen. Mhm. Damit sind es auch 108 Bolzen. Damit sind es auch 108 Röllchen. Das macht zusammen über 400 Teile. Genau gesagt, wenn wir das Kettenschloss mal rauslassen und das als ganz normales Kettenglied zählen, da sind das 432 Teile, die meine Rennradkette hat. Und wenn ich dich jetzt richtig verstehe, tritt an jedem dieser 432 Teile Reibung auf.
In geringem Maße ja, und das summiert sich dann doch zu einer einstelligen Prozentzahl.
Aber es entsteht nicht so viel Wärme, dass ich damit irgendwas heizen könnte.
Nö, das kannst du nicht mal mit deinem Pedaltritt.
Ja. Ja, so, ich finde schon, aber diese über 400, und ich glaube, das können wir sagen, bei jedem Rad, also auch bei einer ganz kurzen Kette haben wir insgesamt über 400 solcher Teile.
Ja,
so,
ja.
Über 400 Punkte, an denen Reibung entsteht. Jetzt habe ich mir meinen Antrieb da nochmal ein bisschen genauer angeguckt und habe gesehen, pro Umlauf, also das macht alles eine Reise rum, läuft die Kette über vier Zahnräder. Kettenblatt, unteres Kettenleitröhrchen, oberes Kettenleitröhrchen, Ritzel. Das heißt, sie wird 8-mal umgeleitet. Die läuft ins Kettenblatt rein, da wird sie also gebogen. Das müsste dann der Punkt sein, wo Reibung überall auftritt.
Mhm.
Dann wird sie unten am Kettenblatt, wird sie wieder zurückgebogen, wird sie gerade. Dann unteres Leitröllchen gebogen, zurückgebogen, oberes Kettenleitröllchen, andere Richtung gebogen, wieder zurückgebogen und dann dasselbe nochmal im Ritzel. So, 432 Teile hat meine Rennradkette. Pro Umdrehung wird 8-mal an jedem Teil Reibung erzeugt. Dann komme ich.
Das geht jetzt nur ohne Kopfrechnen, geht das nicht mehr. Ja,
also, ja, ja, ich habe einen Taschenrechner genommen.
Ja,
ich komme auf 3456 Reibungspunkte bei einer Kettenumdrehung. Und ich habe ein 50er Kettenblatt. Die Kette hat 100 noch was, also 108 Teile. Das heißt, das sind 2 Umdrehungen und ein bisschen. 2 Umdrehungen und ein bisschen und ich habe 3456 Reibungspunkte. Ich bin total geflasht von dieser Zahl, ehrlich gesagt. War dir das bewusst, Christian?
Nee, aber ich habe auch noch nicht nachgezählt, alleine wie viele Einzelteile da dran sind, 108 Innenlaschen oder so. Aber finde ich gut, dass du es mal für uns gemacht hast. Ja.
Jens, ist dir das bewusst?
Ich habe noch nie genau so genau nachgezählt wie du, muss ich sagen. Aber ja, bewusst war mir das schon, dass sich da viel bewegt und dass da viel geschmiert werden muss und dass es enorm aber wichtig ist.
Fast 3500 Reibungspunkte, das ist schon wirklich viel. Ja,
ja, bei 2 Umdrehungen, ne? man kann es auch anders sagen, eine Kurbelumdrehung. Und da sind wir jetzt schon konservativ gerechnet. Eine Kurbelumdrehung sind 1500 solche Reibungspunkte.
Deswegen ist eine gute Kettenschmierung auch so wichtig.
Genau. Das war mir dann sofort klar. Weil Krafti, wenn wir das jetzt mal auf unseren, ne, auf Krafti übertragen, das ist ja für Krafti, also das ist ja eine Tortur.
Eine Tortur.
Oder? Also gut, der ist immer im oberen Kettentrum, im Lasttrum, wie ich heute gelernt habe, am Arbeiten. Vor allem, aber das sind ja wahnsinnig viele Punkte. Also ich komme gar nicht hinterher mit diesen kleinen, was hast du gesagt? Es geht darum, wie groß das Tor ist oder die Tür durch
genau,
die Kraft oder wie klein die ist.
Genau.
Das sind doch wahnsinnig viele kleine Türen.
Viele, viele kleine Türen und
es rüttelt ganz schön.
Genau, auch. Und jeder einzelne muss gut geschmiert sein, damit es durchpasst. Ja, reibungslos.
Ja, und man kann eigentlich sagen, und das hast du ja eigentlich ganz gut beschrieben, da entsteht sozusagen Reibung und auch ein bisschen Wärme, an jeder Tür eckt Krafti so ein bisschen an.
Mhm.
So.
Ja, schönes Bild.
Mhm. Und schon kommt die nächste. Darf Krafti nicht so viele blaue Flecken bekommen oder muss hart im Nehmen sein? Ja.
Wir haben uns jetzt vorhin entschieden, dass wir hier natürlich nicht das sogenannte Rabbit Hole, Can of Worms, wie auch immer, die Büchse der Pandora öffnen und genauer über verschiedene Arten der Schmierung sprechen.
Aber.
Na, ich glaube, wir können 2 Sachen sagen, ne? Oder ich leite daraus ab, dass Schmierung sehr wichtig ist.
Mhm. Ja. Und an der richtigen Stelle. Vor allen Dingen, ja. Also das Öl außen auf der Kette, das hilft halt nicht viel. Deswegen kann man es auch wieder abwischen, wenn es sehr schmutzig ist. Das Öl muss halt in die Kette rein, also in zwischen Bolzen und Rolle und zwischen die Laschen. Und das ja, erreicht man mit einem gut kriechenden Öl, das man ein bisschen einwirken lässt, damit es reinziehen kann. Und außen kann man die Kette im Grunde trocken wischen.
Und jetzt gibt es so Experten in den letzten Jahren vermehrt, aber eigentlich gab es die auch schon früher, da hat man bloß nicht so viel mitbekommen. Die benutzen nämlich genau das nicht, das Öl, sondern die benutzen Wachs. Ich vermute, das hat was damit zu tun, mit diesem Zusammenhang, den wir jetzt hier beschrieben haben, ne? Dass diese ganz vielen Reibungspunkte da herrschen. Gibt es einen grundlegenden Unterschied zwischen Öl und Wachs?
Mehrere, würde ich sagen. Also Wachs hat den Vorteil, dass ich die Konsistenz, also die Viskosität verändern kann. Ganz einfach mit Temperatur. Wenn ich es warm mache, wird es flüssiger. Und das wird dazu genutzt, um dieses Wachs eben an die richtigen Stellen ranzubringen. Also die Kette wird eingelegt und dann fließt es wirklich an die richtigen Stellen ran. Und wenn sie dann abkühlt, wird es trocken und hart und bleibt dort, wo es ist. Das ist der Vorteil bei Wachs. Der Nachteil ist, das nutzt sich dann doch schneller ab als Öl. Bei Wachs reibt sich das dann in kleine Partikelchen und die fallen raus. Und Öl hält deswegen ein bisschen länger vor. Aber das Wachs ist effizienter. Ja, und deswegen wird es vor allen Dingen bei Sporträdern und Rennrädern angewendet.
Hast du, ich meine, jetzt driften wir ja so ein bisschen ab, aber einen Tipp, wie man eine Kette am besten ölt, weil ich glaube, das ist ja immer noch der Standardfall.
Für das klassische Öl, ja. Ich mache es immer so, ich gebe auf jede Rolle einen Tropfen, weil dann fließt es an der Rolle lang dort rein und das ist eben dann auch da, wo der Bolzen ist und die Laschen sein müssen. Und dann lasse ich das Viertelstunde, halbe Stunde stehen. Dann hat es erstmal eine Ruhezeit, überall hinzukriechen. Und danach nehme ich einen trockenen Lappen und wische die Kette von außen wieder ab.
Das heißt, du drehst
dann
aber die Kette
auch? Ich drehe dann die Kette durch einen Lappen durch, genau. Ja. Und dann ist sie von außen sauber, zieht nicht so viel Dreck an und das Öl ist an den richtigen Stellen da, wo es hin muss.
Und welche Rollen, nur damit wir hier nicht mit den Begriffen durcheinander kommen, welche Rollen sind das? Sind das die vier, die Gerolf angesprochen
hat? Du hast sie ja im zusammengebauten Zustand, kommst du ja an den Bolzen gar nicht ran, weil das außen die Rolle drüber und links und rechts die Laschen. Deswegen immer von oben auf die Rolle drauf und dann fließt und kriecht es dann schon da rein, sucht sich seinen Weg. Viel besser kriegt man es eigentlich gar nicht hin.
Okay, und das sind aber dann 108?
Das sind dann 108, wenn du eine vergleichbare Kettenlänge hast wie Gerolf.
Okay, da muss ich ehrlicherweise zugeben, also 108 Mal einen Tropfen gebe ich nicht auf meine Kette.
Können auch 112 oder 98 sein, je nachdem. Ja. Aber ja, da muss das Öl hin, an jede einzelne Verbindungsstelle.
Okay, schreibe ich mir auf. Ja.
Und das ist ja nicht nur beim Öl so, aber für meine nächste Frage würde ich mal Öl und Wachs noch zusammenfassen. Können wir nochmal eine richtig gut verstärkende Lupe bitte in die Hand nehmen und uns diesen einen von diesen vielen Türen durch die Kraft, die durch muss. Was ist die Funktion dieser Schmierstoffe dort? Ich habe eigentlich zwei Metallflächen, die aufeinander reiben. So, und warum ist jetzt diese Schmierung so wichtig?
Ja, weil wenn Flächen aufeinander reiben, verursacht das Reibung. Und die wollen wir ja möglichst verhindern. Wir können sie nicht ganz verhindern, aber dieser Schmierstoff verringert die Reibung extrem. Dadurch geht es sehr viel leichter, dass die Flächen sich aufeinander bewegen. Besonders wichtig ist es im Lastdrum, weil dort dieser Schmierstofffilm auch noch zusammengedrückt wird durch den Druck, durch die Flächenpressung, die wir haben. Und ein guter Schmierstoff ist deswegen besonders druckstabil. Also der gibt unter diesem Druck nicht nach, sondern kann weiter schmieren. Ein schlechter Schmierstoff reißt unter dem Druck, dann haben wir doch wieder zwei Metallflächen aufeinander und die Reibung ist wieder hoch.
Um in diesem Bild zu bleiben, dass wir als Kraft die immer irgendwo anrempeln, es ist im Prinzip wie so eine Art, weiß ich nicht, die Tür ist gepolstert überall, es tut nicht ganz so weh.
Ja, Türrahmen, ja. Ja. Und
oben,
und
unten an der Seite
Vaseline
überall.
Eingeschmiert,
oder so. Genau. Und das flutscht besser durch.
Also das Gleiche wie, ja, sonst, ich überlege gerade, was das passende Bild ist. Mir fiel gerade eben nur Curling ein oder Eishockey. Das ist, glaube ich, noch ein bisschen anders.
Da entsteht irgendwie ein Wasserfilm, genau. Und ja. Dadurch verringert sich die Reibung. Ja.
Oder das Spiegelei in der Pfanne. Sofern man Eis oder irgendwas in der Pfanne, wo du auch Öl reinmachst.
Da
geht es ums Anbacken und nicht ums Rutschen.
Teflon wäre vielleicht ein schöner Vergleich.
Obwohl, da kommen wir zu den Ewigkeitschemikalien. Aber wir wollen nicht komplett abdriften. Eine Sache will ich doch an dieser Stelle noch, auch nicht als Büchse der Pandora, aber es gibt ja auch Riemenantriebe. Die muss man nicht schmieren.
Die muss man nicht schmieren. Da ist aber auch das Thema Reibung eher untergeordnet. Also Riemenantriebe haben ohnehin eine sehr viel höhere Reibung als eine Kette, weil der Gummi auf den Zahnscheiben schon relativ viel Reibung verursacht. Und wir können mit einem Riemen nicht schalten. Das heißt, wir brauchen irgendwie eine andere Art der Schaltung, meistens eine Nabenschaltung. Und auch die verursacht nochmal zusätzlich Reibung. Deswegen ist sie bei Rennrädern oder im Leistungssport keine Option.
Und ich will nochmal ganz zurück zu dem anderen, zu der anderen Büchse der Pandora, die ich aber auch nur kurz beschreiben will und nicht aufmachen. Diese Webseite Zero Friction Cycling habe ich schon erwähnt. Ich kann die einfach mal nur empfehlen, wer sich so ein bisschen dafür interessiert, was so abläuft in so einem, also in so einer Fahrradkette, guckt euch das an. Und falls ihr jemanden kennt, der sich eingehender und kleinteiliger mit sowas auseinandersetzt, noch irgendwo, dann gebt mir bitte Bescheid, schreibt mir eine Mail, antritt@detektor.fm.
Weil ich hab's und noch der nicht die gesehen. Fachbegriffe auch auf Englisch lernen will, das finde ich auch interessant.
Ja, genau. Ja. Mhm. So, und der, also er macht ganz viele Untersuchungen zu verschiedenen Schmierstoffen. Und er propagiert sehr stark Wachs, und zwar basierend auf seinen Untersuchungen. So, ich würde dem auch
trauen.
Trauen, ja, es ist sogar so, ne, also hier 108 Mal, ich mache das nicht mit Öl, aber ich wachse meine Kette tatsächlich so, dass ich 108 Mal diese Glieder, so, weil, und das ist noch so eine Zahl, die muss ich hier einfach noch reinbringen. Er hat wahnsinnig viele Zahlen, Untersuchungen auf seiner Seite, also so ein bisschen, also wirklich so ein Dschungel, kann sich ein bisschen verlaufen, aber er sagt, ich übersetze das jetzt frei, warum ist diese Kettenpflege und das, was in der Kette passiert, das zu verstehen, so wichtig? Er sagt, die Kette ist das am härtesten arbeitende mechanische Teil am Fahrrad by orders of magnitude. Also frei übersetzt, jetzt stolpert mein freier Übersetzer, also im Vielfaches, ja, in einem Vielfachen. Und er sagt, sehr konservativ geschätzt wird deine Kette ungefähr 1 Million Bewegungen aneinander, diese Reibungspunkte pro Stunde produzieren. Und er sagt auch, bei vielen Radfahrern sind sogar 1,5 bis 2 Millionen dieser Bewegungspunkte.
Wären bei mir dann wahrscheinlich so 3 Millionen ungefähr, denke ich.
Ja, ich glaube, es hat vor allem was mit Frequenz zu tun. Wenn du mit hochfrequent trittst, dann läuft deine Kette schneller durch und so. Aber das nur nochmal. Also eine Stunde fahren, über 1 Million Bewegungen in einer Kette, ist schon völliger Wahnsinn. Und er sagt, wenn ich ihn richtig verstehe, und da will ich einfach nur deine Fachmeinung dazu, da haben wir noch nie drüber gesprochen. Er sagt, der große Unterschied zwischen Wachs und Öl ist, dass Öl Dreck ja anzieht, mhm, ne, und damit auch Dreck mit reinträgt.
Mhm. Ja.
Und Wachs tut es nicht.
Ja.
Die Bewegung von Teilen, also in einem geölten Antrieb, ist eher, es kommt Dreck mit rein, und bei Wachs ist es eher so, und deswegen muss man auch öfter nachwachsen, dass das Wachs eher nach draußen gepresst wird.
Genau, genau. Das ist Fluch und Segen, sage ich mal. Dadurch, dass das Wachs trocken ist, zieht es den Dreck nicht an und kann es dann eben auch in die Kette nicht reintragen. Aber diese Trockenheit führt eben auch dazu, dass der Schmierfilm schneller verloren geht und nicht so gut haftet, wie das bei Öl der Fall ist.
Das heißt, Gerolf muss häufiger an seine 108 Dinger ran als du, der ölt?
Unter den gleichen Bedingungen, ja.
Mhm. Ja, das würde ich auch bestätigen. Das ist, glaube ich, so. Also ich bin da noch relativ irgendwie am Anfang, ein paar Monate, die ich das mache. Aber hier geht es ja eigentlich auch um Krafti. Und ehrlich gesagt, jetzt nachdem wir gesprochen haben, also natürlich sind diese Millionen, das ist jetzt in einer ganzen Stunde und so, aber es ist trotzdem eine wahnsinnig hohe Zahl. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, dass die Verluste nur im Bereich von 1-5% sind. Du hast gesagt, Wirkungsgrad 95-99% oder so, ne?
Genau, genau. Ja, da stecken ja auch hunderte Jahre Forschung dahinter, dass die Kette so geschmeidig läuft, wie sie es heute tun. Das sind schon technische Kunstwerke auch. Also das, wenn man das sieht, wie die gefertigt werden, da wird nicht einfach nur eine Lasche ausgestanzt, die aussieht wie eine 8, sondern die ist dreidimensional, die hat irgendwie Steighilfen für eine Schaltung, da werden Kragen gebogen und Phasen gemacht und so, damit die möglichst reibungsarm laufen.
Jetzt haben wir ja vorhin so ein bisschen das, ich sag mal, ja, Schreckensbild skizziert, dass es ständig rumpelt durch jede kleine Tür, durch die Kraft, die durch muss. Aber am Ende, um es auch mal so ein bisschen rauszuzoomen, gibt es doch nur hier und da ein paar blaue Flecken.
Ja, wenn überhaupt. Also Krafti hat es über die vielen Umdrehungen auch gut gelernt.
Hier mal eine Hautabschürfung, aber nichts wirklich Relevantes.
Ja. Also Krafti verliert sozusagen ein bisschen Schwung, ein paar Prozent seines ursprünglichen Schwungs, mit dem es enthusiastisch in den Antrieb reingegangen ist, geht an diesen vielen Türrahmen verloren. Wir haben am Ende der vergangenen Ausgabe über ein paar physikalische Größen gesprochen, Drehmoment, Leistung, Arbeit und sowas. Wenn ich an die Kette denke, mir vorstelle, wie Christians Kette angespannt ist, wenn er zum Ortsschildsprint in Holzhausen ansetzt.
Steht da überhaupt noch ein Ortsschild? Naja, das ist eine andere Frage.
Ja, steht. Steht. Was könnte er damit meinen? Nee, du hast, also ja, Holzhause geht auch woanders. In Wiederitzsch steht auch eins. Jedenfalls fällt mir da ein, wie diese Kette gespannt ist.
Mhm.
Ne? Er knallt rein, größte Übersetzung, Sprint, hat einen harten Gegner, Gregor Schenks mit am Start. So, gibt es eine eigene physikalische Größe für diese Spannung der Kette oder ist das was, was wir schon besprochen haben?
Du stellst Fragen. Also ja,
tut mir leid.
Es gibt eine eigene physikalische Größe. Und mir fällt dabei ein, dass darüber sogar schon mal ein Leistungsmessgerät auf dem Markt war, das die Kettenspannung gemessen hat und darüber die Leistung des Fahrers errechnet, geschätzt hat, wie auch immer man das nennen möchte, von der Firma Polar. Also ja, man kann da Unterschiede ausmachen und man kann das messen. Ich weiß noch, dass das sehr ungenau war und es deswegen auch wieder vom Markt verschwunden ist, weil es bessere Lösungen gab. Aber tatsächlich kann man da einen Unterschied ausmachen zwischen Lastrum und Leertrum, wie sehr die sich seitlich bewegen. Ja.
Und in was misst man Spannung? Also ist Spannung überhaupt der richtige physikalische Begriff dafür?
Ja, wahrscheinlich nicht. Was wir auf der Kette haben, ist natürlich ein Zug, immer eine Zugkraft, ja, die auch begrenzt wird, mechanisch durch die Kettenblätter und Ritze. Die führt zu einem anderen Bewegungsmuster der Kette und das hat dieses Leistungsmessgerät mal gemessen. Aber klar ist da Spannung drauf, oben mehr als unten. Unten auch ein bisschen durch Schaltwerk, aber oben definitiv Potenzen mehr.
Ja, und ich weiß, es fällt mir gerade ein, ist jetzt auch ungeplant, das anzusprechen, aber Christian erwähnte vorhin den Riemen und ich weiß, dass von der großen Riemenfirma gibt es eine App, weil beim Riemen ist die Spannung wichtig.
Mhm.
Und ja. Es gibt eine App, mit der du deine Riemenspannung einstellen kannst und dann hältst du dein Smartphone an den Riemen und lässt den so, also das geht über Ton.
Mhm.
Das
ja.
geht über den Ton,
ja,
den der Riemen.
Ja.
Ja. Den der Riemen quasi macht, wenn du den so antippst.
Ja, aber im lastfreien Zustand.
Im Last, ja, ja, ansonsten tut's weh.
Ja.
Genau. Aber das ist dann auch Spannung letzten Endes.
Ja, genau. Das ist so die Vorspannung, könnte man sagen. Ja, Grundspannung. Mhm.
Vorspannung, Grundspannung, Nachspannung. Christian, was ist dein, das ist da, du
meinst, was mein
hast
Fazit
du, hast du ein Fazit?
Bei mir bleibt tatsächlich dieses Bild der kleinen Tür und dem Rempeln so ein bisschen hängen. Und dass es so wahnsinnig viele Türen sind. Also das ist wirklich so eine Zahl, die ich mir gar nicht gemerkt habe, aber ich gucke nochmal auf den Spickzettel. Fast 3500 Mal hast du ja gesagt, alleine bei ganz wenigen Umdrehungen. Das ist schon irgendwie krass. Also ich stelle mir vor, dass halt so 3500 kleine Türen da so sind und die sind alle mit so ein bisschen Polster und Vaseline eingeschmiert und da rammelt Krafti aber so ordentlich durch.
Ja, ja. Also einen Unterschied müssen wir da noch machen. Krafti rammelt nicht durch alle über 3000 Punkte, sondern nur oben den Kettenstrang entlang. Die Reibung entsteht aber überall, auch im lastfreien unteren.
Gut, Punkt. Das stimmt, ja.
Deswegen gibt es ja dann auch noch Kettenleitröllchen mit einem großen Durchmesser, mit super, hyper Keramiklagern und allem Möglichen, weil das nochmal so und so viel Watt einspart.
Weil Krafti sie alle mitversorgen muss.
Genau, ja. Machen wir mal eine Sonderserie drüber. Ich kann sagen, mein Respekt vor Krafti ist natürlich wieder mal gestiegen. Also ich bin immer faszinierter von diesem Wesen. Mir fällt unser Gespräch mit Kai Katzig ein, der in Portugal in der Kettenproduktion war und der gesagt hat, alle, die dort in der Kettenproduktion drin gewesen sind, Händler und Händlerinnen sagen, wir werden nie wieder eine Kette so verkaufen wie vorher, weil wir schon vor der Produktion so viel Respekt haben. Und ich habe Respekt vor den Leuten, die sich damit beschäftigen und die machen, dass man bei so beanspruchten Bauteilen dann trotzdem nur so wenig Verluste hat.
Mhm. Weil es auch so wenig sichtbar ist.
Ja, das ist doch krass, oder? Und es gibt vielleicht auch kein besseres Tuningmittel als mal ordentlich den Antrieb schmieren.
Kommt auf die Basis an, aber ja.
Also ich habe hier was gelernt. Ich finde das eine faszinierende Reise mit Krafti und mit Reiseleiter Jens Klötzer und natürlich mit Christian Bock.
Wo sind wir jetzt eigentlich? Sind wir hinten angekommen am Hinterrad?
Am Hinterrad schon, aber noch nicht auf der Straße.
Ja, und wir sind auch noch nicht, also wir sind kurz vorm Ritzel oder also was da am Ritzel passiert und dann beim nächsten Mal, Christian, da kommt noch so eine Geräuschquelle, jedenfalls manchmal ins Spiel und so. Das machen wir beim nächsten Mal, weil wir haben jetzt hier schon eine ganze Weile gesprochen. Und ich weiß von Menschen, die mir Feedback gegeben haben zu dieser kleinen Serie. Erstens so, ja, ist ziemlich cool und das wird wirklich toll erklärt und der Jens erklärt es gut, wird gesagt. Und dann gibt es aber auch Leute, die sagen, ich muss dann öfter mal Pause drücken und zurück ein Stück, weil ich muss da drüber nachdenken. Ja, finde ich eigentlich auch nicht schlecht, oder?
Ja, ja, ja. Geht mir tatsächlich auch ein bisschen genauso, weil es ja teilweise so komplex und kleinteilig ist, aber eben auch so spannend. Also ich bin auch großer Fan von Krafti. Ja.
Das schön, ich auch. Und ich bin Fan von Jens Klötzer. So viel, so weit reicht meine Unabhängigkeit nicht. Nein, vielen Dank für diese Erklärung. Ich habe wieder viel gelernt von dir.
Ich danke euch. Ich bin auch großer Fan von euch.
Wir machen einfach weiter. Vielen Dank, gute Fahrt.
Danke auch.